Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, «Echo der Zeit». Die Themen: Der Internationale Währungsfonds befürchtet wegen der Finanzkrise Verluste von fast einer Billion Dollar. Die SBB Cargo stoppt den Abbauplan für den Standort Freiburg. In den Steuerstreit zwischen der Schweiz und der EU scheint Bewegung zu kommen. Indien und Afrika beginnen in Neu-Delhi ihr erstes Gipfeltreffen. Im Vordergrund stehen wirtschaftliche Interessen. Der israelitische Gemeindebund erachtet die Vorwürfe der amerikanischen Antidiffamierungsliga an die Schweiz für übertrieben. US-General Petraeus sieht Fortschritte im Irak, warnt aber trotzdem vor einem zu schnellen Rückzug. Und im Dossier dann die Begegnung mit einem professionellen Fremden.
Ich glaube, die Integrationsdebatte ist zu einem großen Teil gegenwärtig von einer Hysterie getragen, dass man ein bestimmtes Maß an Konflikt, an Auseinandersetzung nicht erträgt.
Der Schriftsteller Ilya Trojanow über seine Sicht von Integration. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Simon Loy.
Die Finanzkrise mit Ursprung in den USA und deren Folgen verursachen weltweit Verluste von voraussichtlich rund 950 Milliarden Dollar. Das schätzt der Internationale Währungsfonds. Er berücksichtigt in seiner Prognose auch die fallenden Preise der US-Immobilien, betont aber, alle Schätzungen seien ungenau, doch stehe der Finanzsektor vor weiteren Belastungen. Die größte amerikanische Sparkasse, die Washington Mutual, erhält neu eine Kapitalhilfe von 7 Milliarden Dollar, und zwar von einer Investorengruppe. Das Finanzinstitut ist von der Finanzkrise stark betroffen. Die Neuorganisation des Zentrums von SBB Cargo in Freiburg wird ausgesetzt, und zwar bis zum Abschluss der Gespräche zwischen den Sozialpartnern. Diese Zusage habe Bundesrat Leuenberger der Freiburger Regierung gemacht, teilt diese mit. In den kommenden Tagen seien mehrere Sitzungen zwischen der SBB-Direktion, den Gewerkschaften und den Freiburger Behörden geplant. Dabei sollen die Freiburger Behörden bei der Suche nach Lösungen neue Vorschläge machen können. Die Mitarbeiter des Servicezentrums Freiburg hatten bisher auf einen Streik verzichtet und auf Dialog gesetzt. Im Steuerstreit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union haben zum dritten Mal Gespräche stattgefunden. Beim Treffen in Bern seien die unterschiedlichen Positionen vertieft diskutiert worden, teilte das Finanzdepartement mit. Hauptstreitpunkt ist die Frage, ob das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EG von 1972 auf kantonale Regelungen zur Unternehmenssteuerreform anwendbar ist. Der Leiter der EU-Delegation sprach nach den Gesprächen von Fortschritten. Eine Arbeitsgruppe prüfe gewisse Anliegen der EU. Der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG, Alfred Donat, distanziert sich von der Kampagne einer jüdischen Organisation gegen die Schweiz. In ihrer heute lancierten Inserate-Kampagne bezichtigt die amerikanische Antidiffamierungsliga die Schweiz der Terrorismusfinanzierung wegen des kürzlich abgeschlossenen Gasliefervertrags mit Iran. SIG-Präsident Donat bezeichnet die Vorwürfe der Liga als übertrieben. Und auch sein Vorgänger Rolf Bloch ist nicht glücklich über die Inserate-Kampagne.
Durch die Dramatisierung profiliert man sich und ich würde schon sagen, dass das überrissen ist.
Das Schweizerische Außendepartement hat die Kritik der Antidiffamierungsliga zurückgewiesen. Die Nidwaldner Kantonsregierung lehnt die vom Bund geplante Verschärfung der Ausfuhrkriterien für militärische Trainingsflugzeuge entschieden ab. Sie glaubt nicht, dass dadurch Vorfälle mit dem Pilatus PC-9 in Tschad verhindert werden. Und sie befürchtet eine Schwächung des Werkplatzes Nidwalden. In Bern haben sich die Initianten der sogenannten Maulkorb-Initiative geäußert. Im Vorfeld wichtiger Abstimmungen versuche der Bundesrat, mit einer PR-Lawine Abstimmungen zu gewinnen. Die Initiative mit dem Titel «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» verlangt, dass der Bundesrat und die Bundesverwaltung ihre Informationstätigkeit vor Abstimmungen weitgehend einstellen. Der Kanton Bern will Video- und Computerspiele mit gewalttätigem Inhalt im ganzen Land verbieten. Das Kantonsparlament hat einen entsprechenden verbindlichen Vorstoß für eine Standesinitiative deutlich überwiesen, und zwar gegen den Willen der Berner Regierung. In China werden Journalisten ausländischer Medien zunehmend bedroht und eingeschüchtert. Vor allem bei Reportern amerikanischer Medien, von CNN bis zur Nachrichtenagentur AP, gingen zahlreiche entsprechende Telefonanrufe und E-Mails ein. Die Absender bezeichnen sich als einfache Bürger, die sich gegen die Berichterstattung über die antichinesischen Proteste in Tibet wenden. In Simbabwe im südlichen Afrika sind seit dem Wochenende offenbar rund 60 der letzten weißen Farmer samt Familien von ihren Höfen vertrieben worden. Die Polizei nahm heute zudem Mitarbeiter der Wahlkommission fest. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten das Ergebnis der Präsidentenwahl zu Lasten von Präsident Mugabe gefälscht. Inzwischen behandelt das oberste Gericht eine Klage der Opposition, welche verlangt, dass die Ergebnisse der Präsidentenwahl unverzüglich veröffentlicht werden. Die Europäische Union verlangt von Bulgarien, die organisierte Kriminalität entschieden anzugehen. Gestern war in Bulgarien ein Autor von Büchern über die Mafia erschossen worden und am Sonntag war ein bekannter bulgarischer Unternehmer vor seiner Wohnung umgebracht worden. In den letzten 7 Jahren gab es in Bulgarien mehr als 150 Bandenmorde. Bisher wurde kein einziger Täter verurteilt. In Frankreich protestieren immer mehr Schüler gegen die Streichung von 11.000 Stellen im Bildungssystem. Heute wurden nach Angaben des Schülerverbandes im Raum Paris etwa 200 Schulen bestreikt oder durch Aktionen blockiert. Die Polizei setzte Tränengas ein, als sie angegriffen wurde. Bildungsminister Darko kritisierte, die Schülerinnen und Schüler griffen Lehrpersonen an und verletzten sie zum Teil, nur weil zum Beispiel im nächsten Schuljahr in einer Klasse 33 statt 32 Schüler säßen. Der finnische Nokia-Konzern zahlt 200 Millionen Euro an die Betroffenen der Werksschließung im deutschen Bochum. Der Handyhersteller hatte im Januar überraschend beschlossen, das Werk trotz schwarzer Zahlen zu schließen und die Arbeit ins Billiglohnland Rumänien zu verlagern. Betroffen sind nach Schätzungen der Gewerkschaft rund 4.000 Arbeitsplätze von Nokia-Angestellten sowie von Leiharbeitern und Beschäftigten in Zulieferfirmen. Der Weinskandal in Italien wirkt sich auch auf die Schweiz aus. Die italienischen Behörden haben für die Sorten Brunello und Rosso de Montalcino für verschiedene Lieferanten einen Exportstopp erlassen. Betroffen davon ist unter anderem der Detailhändler Coop, wie eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur SDA sagte. Grund für den Exportstopp seien Vermutungen, dass den betroffenen Weinen auch französische Merlot-Trauben beigemischt worden seien. Dies sei zwar illegal, aber keinesfalls gesundheitsschädigend. Von den 70 Millionen Litern Billigwein, die in Italien mit einem teils lebensgefährlichen Cocktail aus Zucker, Wasser und Chemikalien gepanscht wurden, sei nichts an Coop geliefert worden. Beim Grossisten Denner sind die Abklärungen zum italienischen Weinskandal noch im Gang.
Der Schaden der Finanzkrise gemessen wird unterdessen auf einer nach oben offenen Skala. Der Steuerstreit Schweiz-EU. Jetzt weiß man mindestens, wer wo steht. Die Suche nach einer Mehrheit. Spaniens Sozialistenchef Zapatero verspricht allen etwas. Die Sicht des Generals. David Petraeus warnt vor einem zu schnellen Rückzug aus Irak. Der nächste Afrika-Feldzug nach China drängt es auch Indien auf den schwarzen Kontinent. Die Schweiz des Himalaya, die Hoffnungen vieler Nepalesen für die Zeit nach der Monarchie. Und dann der Schriftsteller Ilya Trojanow.
Da bin ich auch relativ radikal. Also ich kann es nicht akzeptieren, dass jemand in einem Land lebt, egal wo, egal wer er ist, und sich nicht bemüht, die Sprache des Landes zu lernen. Andererseits dieses Land auch nicht Angebote macht, wie er es lernen kann.
Das Dossiergespräch mit dem Connoisseur des Reisens über Integration. Niemand kann genau sagen, welchen Schaden die Finanzkrise weltweit angerichtet hat oder noch anrichten wird. Das weiß auch der Internationale Währungsfonds IWF. In seinem Bericht zur Stabilität des Finanzsystems betont der IWF, Was er heute vorlege, seien nur Schätzungen. Klar sei hingegen, dass der Finanzsektor vor weiteren Belastungen stehe. Aber trotzdem nennt der IWF eine Zahl. Markus Mucklin in Washington, Sie haben den Bericht gesehen, 945 Milliarden Dollar, davon ist die Rede in dem Bericht, so groß seien die weltweiten Verluste für die Finanzbranche. Eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann und sie ist auch so hoch, wie man sie noch nie von offizieller Seite gehört hat.
Es ist ein Riesenschaden, der bisher nur von den Schwarzmalern und den Finanzexperten eigentlich prognostiziert wurde. Noch vor einem halben Jahr, wir können uns vielleicht erinnern, sprach man von möglichen Verlusten in der Höhe von etwa 100 Milliarden Dollar. Seither folgten alle paar Wochen dann Korrekturen nach oben. Zuletzt lag die Mehrheitsmeinung, würde ich sagen, so etwa bei 600 Milliarden Dollar. Wenn nun der Währungsfonds einen Schaden von fast 1000 Milliarden Verlusten vermutet, so zeigt das eben, dass es tatsächlich sehr schlecht aussieht. So schlecht, wie bisher eigentlich nur die allergrößten Skeptiker ausgesagt haben.
Kommt es nicht auch sehr darauf an, wie der IWF rechnet, welche Bereiche er alle mit berücksichtigt in seiner Schätzung?
Ja, bei den 945 Milliarden Dollar geht es tatsächlich um eine Aussage gesamter Verluste. Das heißt also nicht mehr nur um die Verluste, die beim eigentlichen Krisenherd, also bei den Subprime-Hypotheken anfallen, beim Markt der kleinen Hausbesitzer. Diese Verluste werden auf 565 Milliarden geschätzt, also etwa 60% der gesamten Verluste. Und das heißt also, es gibt übrige Verluste, das wird vermutet, in anderen Kreditsektoren, nicht zuletzt beim gewerblichen Immobilienmarkt, aber auch bei anderen traditionellen Kreditgeschäften. Und das heißt, und das ist das Beunruhigendste eigentlich, dass der IWF davon ausgeht, dass die gesamte Wirtschaft jetzt eben in den Sog dieser Finanzkrise geraten ist.
Heißt das, der Schaden könnte schlussendlich noch viel, viel höher liegen?
Das ist schwierig zu sagen. Es gibt sicher Prognosen oder Vermutungen der Schwarzmaler, die sagen, es ist eigentlich eine minimale Schätzung. Es ist natürlich eine Schätzung aus heutiger Sicht, jetzt vom IWF her. Es ist keine definitive Aussage. Doch wie auch immer, die große Befürchtung, die hinter dieser Zahl eigentlich steckt, ist schon das, dass eben die Finanzkrise übergeschwappt ist. Und das ist nun die Frage, wie groß die Wirkung schließlich jetzt über diese Verlustzahlen hinaus sein wird. Das heißt, wie die Wirtschaft, die Realwirtschaft sich entwickeln wird. Dazu hat der Währungsfonds heute noch nichts Definitives gesagt, keine neue Prognose vorgelegt. Das wird erst morgen der Fall sein. Aber man weiß doch, inzwischen ist es durchgesichert, dass das Wirtschaftswachstum sich deutlich abschwächt, weltweit abschwächt, aber ganz besonders natürlich in den USA, aber nicht nur in den USA. Und das Ganze, das passt ins Bild hinein, natürlich auch zur Aussage, dass die Risiken noch längst nicht ausgestanden sind. Trotz der vielen Interventionen der Notenbanken, trotz den vielen Rettungsaktionen von Banken, trotz den massiven Abschreibungen auch von Banken.
Um in Zukunft solche weltweiten Krisen nach Möglichkeit zu verhindern, wird und wurde immer wieder auch über die Regulierung des Sektors gesprochen. Braucht es mehr, braucht es weniger? Wo positioniert sich da der Währungsfonds?
Der Währungsfonds, vielmehr das Komitee, das ja heute den Bericht, den Stability Report vorgestellt hat, also Stabilitätsbericht vorgestellt hat, will sich da nicht allzu sehr vorwagen, macht zwar eine ganze Liste von Vorschlägen, sei es Ratingagenturen, sei es, dass die Kapitaldeckung größer sein soll, sei es, dass die Anreizsysteme im Finanzmarkt anders geregelt werden sollten, aber bleibt da relativ vage. Es ist eben natürlich eine sehr engagierte Debatte, schließlich eine politische Debatte, wie wenig Regulierung es geben soll. Eine engagierte Debatte, in der sich jetzt gerade in den letzten zwei Tagen ja auch der ehemalige US-Notenbankchef Alan Greenspan eingemischt hat. Er fühlt sich ja zu Unrecht kritisiert, weil immer jetzt in den letzten Tagen auch gesagt wurde, er habe Fehler gemacht. Er sagt nein, er habe keine Fehler oder nicht viele Fehler jedenfalls gemacht und hat gleichzeitig gewarnt, nicht zu viel Regulierungen nun zu beschließen. Aber auf der anderen Seite gibt es, und das ist das Erstaunliche, mehr und mehr Bankenvertreter, die eben sagen, nein, es braucht ein stärkeres Intervenieren des Staates. Also die Auseinandersetzung ist lanciert, aber noch längst nicht gelöst.
Besten Dank, Markus Mucklin, für diese Einschätzung. Im sogenannten Steuerstreit zwischen der Schweiz und der EU zeichnet sich eine Entspannung ab. Heute trafen sich in Bern die Delegationen zum dritten Mal zu einem Gespräch. Im Hauptstreitpunkt, den kantonalen Steuerprivilegien für Holdings, gehen die Meinungen zwar weiterhin weit auseinander. Trotzdem sprach die EU von Fortschritten. Der Bericht von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Die Schweiz und die EU haben einen Weg gefunden, mit dem beide Streithähne ihr Gesicht wahren können. Die Schweiz kann weiterhin von sich behaupten, sie lasse in Steuerfragen nicht mit sich verhandeln, und doch hat sie der EU versteckt ein Angebot unterbreitet, mit dem diese leben kann, zumindest vorläufig. Die EU stört sich bekanntlich daran, dass viele Kantone ausländische Gesellschaften zum Teil erheblich weniger stark besteuern als inländische, was die Schweiz zur Hochburg für steuerflüchtige Unternehmen aus dem Ausland werden lässt. Nun hat die Schweiz der EU zugesichert, dass sie im Rahmen einer Arbeitsgruppe bis im September neue Modelle zur Besteuerung von Unternehmen prüfen will, in die gewisse Anliegen der EU einfließen könnten, wie es in der Schweizer Medienmitteilung wörtlich heißt. Der EU-Botschafter in der Schweiz, Michael Reiterer, ist zufrieden.
Das ist doch, würde ich sagen, ein wichtiger Schritt. Das ist auch keine Vertagung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, weil 6 Monate ist begrenzt.
Und damit macht die EU auch klar, dass sie bis spätestens im Herbst von Seiten der Schweiz konkrete Vorschläge erwartet. Was aber geschieht, wenn diese dann zumal aus Sicht der EU nicht genügend sind? Botschafter Reiterer diplomatisch.
Das werden wir dann evaluieren. Ich glaube, das ist nicht zielführend, jetzt schon zu sagen, dass wir im September enttäuscht sind. Ich glaube, wir haben jetzt diesen Vertrauensvorschuss gegeben und ich hoffe, dass die Schweizer Partner von diesem Vertrauensvorschuss entsprechend Gebrauch machen.
Zwischen den Zeilen deutet die EU aber schon heute an, was passieren wird, wenn die Schweiz im Steuerstreit nicht einlenkt. Man sei bereit, über andere Dossiers mit der Schweiz zu verhandeln, wie der Bundesrat dies wünsche, zum Beispiel über den Freihandel im Agrarbereich. Aber nur dann, wenn parallel dazu im Steuerbereich Fortschritte erreicht werden.
Parallelität heißt, wir können in die verschiedenen Dossiers zu arbeiten beginnen, vorantreiben, aber wir machen dann von Zeit zu Zeit ein Stocktaking, wir schauen, wie weit sind wir gekommen, um dann eine Gesamtbewertung gemeinsam vorzunehmen.
Übersetzt kann dies nichts anderes heißen als, kommt die Schweiz im Steuerstreit der EU nicht genügend entgegen, ist von der EU in anderen Bereichen auch nichts zu haben. Der Druck auf die Schweiz bleibt damit aufrecht. Und so relativiert EU-Botschafter Reiterer denn auch die frohlockende Mitteilung von Schweizer Seite, es sei kein Datum für ein weiteres Treffen mehr anberaumt worden.
Es war nicht der letzte Dialog, den wir führen. Ein Dialog muss man so lange fortführen, bis man sich geeinigt hat. Und dort sind wir noch nicht.
Hinter diesen freundlichen und diplomatischen Worten verbirgt sich die klare Botschaft, die EU bleibt im Steuerstreit so lange hart, bis die Schweiz nachgegeben hat.
Philipp Burkhardt hat berichtet. Der Wahlkampf in Spanien ist schon seit einem Monat vorbei. Jetzt ist die Alltagswirklichkeit wieder Thema in der Politik. In seiner Regierungserklärung vor dem Parlament warnte Sozialistenchef Rodríguez Zapatero vor den mageren Jahren, die Spanien bevorstünden. Die Konjunktur kühlt sich ab, die Wirtschaft wächst langsamer. Zapatero wird für diese Probleme Lösungen finden müssen. Genauso wie für das zweite fast schon traditionelle spanische Thema, den Kampf gegen die baskischen ETA-Terroristen. Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Fast gebetsmühlenartig begann José Luis Rodríguez Zapatero jedes Kapitel seiner Regierungserklärung mit derselben Formulierung. Meine Vorstellung von Spanien entspricht einem solidarischen, stabilen und wohlhabenden Land. Unter diesem Motto spannte er dann einen weiten Bogen von der Wirtschaft über Sozialreformen, Terrorbekämpfung und Regionen bis zur Europapolitik. Viel Raum widmete er einem Konjunkturprogramm, mit dem er Spaniens stotternde Wirtschaft wieder ankurbeln will. Dem Einbruch auf dem Immobilienmarkt sollen Milliardeninvestitionen in Infrastrukturen und in den sozialen Wohnungsbau begegnen. Unsere Stärken werden die weltwirtschaftlichen Turbulenzen gut abfedern, sind aber keine Schutzmauer, mahnte Zapatero.
Las fortalezas de nuestra economía son un buen amortiguador, pero no son un muro que nos aísle.
Volle Staatskassen geben ihm jedenfalls im Vergleich zu anderen europäischen Partnern viel Spielraum und drum will er von Sparübungen nichts wissen. Zwischen Sozialabbau und Solidarität entscheide ich mich konsequent für das Zweite.
Ante coyunturas económicas adversas, existen dos caminos. Uno busca la salida en los recortes sociales, otros en la solidaridad. Creo resueltamente en el segundo camino.
Weit kürzer hielt sich Zapatero bei seinen Ausführungen über die Terrorbekämpfung, die seine ganze erste Amtszeit beherrscht hatte. Auf den Bruch des Waffenstillstandes durch die baskische ETA gebe es nur eine klare Antwort, kein weiterer Dialog und kompromissloses Zusammenstehen aller Demokraten gegen jeden Erpressungsversuch durch Gewalttäter. ETA bleibe drum nur noch ein Weg, die definitive Aufgabe.
ETA solo tiene un destino, poner fin a su barbarie criminal definitiva e incondizionata.
Überparteilichen Konsens sucht Zapatero auch in Grundsatzfragen wie bei der Aufgabenteilung zwischen Zentralstaat und Regionen, der überfälligen Justizreform und dem Verhältnis zu Europa. Viele andere Aufgaben aber bedürften des Engagements jedes einzelnen Bürgers, mahnte Zapatero und nannte als Beispiel seinen leidenschaftlichen Kampf für geschlechtliche Gleichstellung und gegen männliche Gewalt. Jeder Lump, der seine Hand gegen eine Frau erhebt, muss wissen, dass er 44 Millionen gegen sich hat, erklärte er pathetisch unter dem Applaus des Hauses.
Cualquier cobarde que levante la mano a una mujer deberá saber que no tiene enfrente a un ser desprotegido.
Für jeden etwas versuchte Zapatero in seinem Programm zu bieten, auf der Suche nach einer parlamentarischen Mehrheit. Dazu fehlen ihm vorerst noch 7 Stimmen, und die fand er mit der unverbindlichen Allgemeinheit seiner Erklärungen bisher noch nicht. Drum wird ihm das Vertrauen der Abgeordneten im ersten Anlauf morgen wohl versagt bleiben. 48 Stunden später reicht ihm in einer zweiten Abstimmung das relative Mehr. Und mangels ernsthafter Konkurrenz wird er deshalb wohl spätestens am Samstag vom König für eine weitere Amtszeit vereidigt.
Der Bericht von Alexander Gschwind. Die US-Generäle im Irak sehen Fortschritte bei der Sicherheit. Trotzdem hat General David Petraeus in seinem Lagebericht im Senat gewarnt vor einem raschen Truppenabbau. Er forderte vielmehr, beim geplanten Rückzug der Soldaten eine Pause einzulegen und dann die Lage erneut zu überprüfen. Aus Washington Peter Vögeli.
General Petraeus hat heute im Senat eine Pause beim Rückzug von US-Truppen aus dem Irak empfohlen. Wenn im Juli die letzte der 5 zusätzlichen Kampfbrigaden in die USA zurückkehren werde, die im vergangenen Jahr in den Irak verlegt wurden, solle die Lage während einer Pause von 45 Tagen neu analysiert werden, sagte Petraeus.
And that upon the withdrawal of the last Surge Brigade combat team in July, we undertake a 45-day period of consolidation and evaluation.
Das würde bedeuten, dass die US-Truppenpräsenz ab Sommer rund 140.000 Mann betragen wird und noch immer leicht höher als vor der Truppenaufstockung im vergangenen Jahr sein wird. Petraeus widersetzte sich auch einem Zeitplan für einen Abzug und wollte keine Angaben machen, wie hoch die Zahl der amerikanischen Truppen Ende Jahr sein werde.
This approach does not allow establishment of a set withdrawal timetable.
Dies weckte vor allem die Kritik der Demokraten. Petraeus' Empfehlung bedeutet eine Pause ohne Ende, ein zeitlich nach wie vor unbegrenzter Einsatz amerikanischer Truppen im Irak, kritisierte Carl Levin.
Now that is a clear, open-ended pause.
Die Anhörung wurde an dieser Stelle durch einen einzelnen Zuschauer mit dem Ruf «Bring them home», dem Ruf nach Rückkehr aller US-Truppen, unterbrochen. Anders als im vergangenen September, als die Stabilisierung im Irak dank zusätzlicher Truppen im Kongress ein positives Echo gefunden hat, macht sich jetzt erneut Ungeduld unter den Abgeordneten breit.
Is all this sacrifice bringing about a more secure America?
Bringen alle unsere Opfer mehr Sicherheit für Amerika, fragte beispielsweise der republikanische Senator John Warner. Irak habe 30 Milliarden Dollar an Reserven und lasse sich von Amerika den Krieg und den Wiederaufbau bezahlen, trotz zusätzlicher Einnahmen aus dem Ölgeschäft, kritisierte der Demokrat Carl Levin stellvertretend für viele.
The Iraqi government seems content to sit by, build up surpluses and let Americans reconstruct their country and Americans foot the bill.
Besorgnis weckte auch der Vorschlag, ein Abkommen über eine amerikanische Truppenstationierung im Irak abzuschließen, was möglicherweise den nächsten US-Präsidenten binden könnte. In ihren Berichten heute vor dem Streitkräfteausschuss des Senats sprachen der amerikanische Oberkommandierende im Irak, General Petraeus, und der US-Botschafter in Bagdad, Ryan Crocker, von signifikanten, aber nach wie vor zerbrechlichen Fortschritten. General Petraeus kritisierte insbesondere, dass Iran nach wie vor Waffen an schiitische Milizen im Irak liefere. Heute und morgen werden Crocker und Petraeus vor weiteren Ausschüssen des Kongresses Red und Antwort stehen. Vor allem die Auftritte der beiden demokratischen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und Hillary Clinton und eine mögliche Konfrontation mit General Petraeus stehen dabei im Zentrum des medialen Interesses. Präsident Bush will am Donnerstag zum Irak Stellung nehmen. Es ist zu erwarten, dass der General Petraeus Vorschlag, einen weiteren Truppenrückzug im Sommer zu unterbrechen, unterstützen wird.
Peter Vögeli. Weitere Informationen zum Irakkrieg finden Sie in unserem Online-Angebot unter drs.ch. Genauso zum Steuerstreit Schweiz-EU und zur Finanzkrise. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Die Neuentdeckung eines Kontinents. Indien drängt nach Afrika. Ein Neuanfang für Nepal. Die Himalaya-Monarchie ist auf dem Weg zu einer Republik. Und der Fremde, der überall zu Hause ist. Das Gespräch mit dem Schriftsteller Ilya Trojanow über Integration. China ist im rohstoffreichen Afrika mehr und mehr präsent. Das lässt Indien, die andere aufstrebende Wirtschaftsmacht Asiens, nicht kalt. China und Indien haben wegen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung beide einen riesigen Bedarf an Ressourcen und Konsumgütern. Nachdem schon mehrere chinesisch-afrikanische Gipfeltreffen stattgefunden haben, hat nun auch Indien die afrikanischen Länder zu einem Gipfel eingeladen. Der Bericht von Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Indiens Verbindungen zu Afrika haben eine lange Geschichte. An der Ostküste sowie im südlichen Afrika lebt eine relativ große und wirtschaftlich einflussreiche indische Diaspora. Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen des Subkontinents mit Afrika jedoch waren bis vor wenigen Jahren unbedeutend. Doch seit einiger Zeit engagiert sich Indien vermehrt kommerziell in Afrika, sagt die südafrikanische Politologin Elisabeth Sidiropoulos.
The more recent manifestation of India's engagement has of course been largely commercial, whether it's in the energy sector.
Dabei gehe es vor allem um Energieressourcen, Erdöl und Kohle, um Rohstoffe, aber auch um Fabrikationsbetriebe, Informationstechnologie, Telemedizin und Teleausbildung. Allein dadurch unterscheidet sich Indien wenig von China. Umso markanter sind die Größenunterschiede. Chinas Handelsvolumen mit Afrika beträgt 55 Milliarden Dollar pro Jahr, dasjenige Indiens erst 20 Milliarden. Einen wichtigen Unterschied macht auch der Umstand aus, dass Indiens Engagement in Afrika hauptsächlich vom Privatsektor ausgeht, während China vor allem mit seinen staats- und parastaatlichen Betrieben agiert, führt Sidiropoulos vom Südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten weiter aus.
A lot of the engagement in Africa is private sector driven, whereas most of the big investments by China and particularly the ones in the energy sector are certainly Chinese parastatals.
So etwa hat sich der indische Tata-Konzern in den vergangenen Jahren in zahlreichen afrikanischen Ländern etabliert, nicht allein mit Nutzfahrzeugen, sondern auch im Informationstechnologie, im Chemie- und Landwirtschaftssektor bis hin zur Hotellerie. Indien baue sein Engagement in Afrika mit Vorsicht aus, um nicht mit China gleichgesetzt zu werden.
India has begun engaging with African governments, not entirely or only on the bilateral level, which China seems to prefer.
Es arbeite mit einer kleineren Zahl von Ländern zusammen als China und suche im Gegensatz dazu auch die Zusammenarbeit mit afrikanischen Regionalorganisationen und der Afrikanischen Union. Trotzdem verschärfe sich die Konkurrenz zwischen den beiden aufstrebenden asiatischen Giganten in Afrika und der beiden mit Europa und den USA. Afrikanische Politiker wüssten diese Konkurrenz und den riesigen Rohstoffbedarf durchaus auszunützen, stellt Sidiropoulos fest. Das aber erspare Afrika nicht, die eigene Entwicklung selber an die Hand zu nehmen und darüber zu entscheiden, welche externen Faktoren dieser eher zuträglich seien und welche nicht.
What we will not be able to get away from as Africans is the fact that we need to have plans in place for how we are going to deal with our developmental challenges and where external actors therefore fit into that.
Dabei stellt sich auch die Frage, welche Rolle die Demokratie bei der Entwicklung spielt da sowohl Indien als demokratisches wie China als autoritär regiertes Land darin so erfolgreich sind.
Certainly the Indian case shows that it's not necessarily not a prerequisite for development.
Indien habe sich enorm gut entwickelt, weil es eine Demokratie sei und weil es miteinander wetteifernde Interessen zusammenbringen müsse. Dass es aber nach wie vor zahlreiche afrikanische Staatschefs gibt, die von einer solchen Logik nichts halten, zeigen unter anderem die verhängnisvollen jüngsten Entwicklungen in Simbabwe oder Kenia. Chinas autoritäres Regime ist ganz offensichtlich noch das stärkere Vorbild in Afrika als Indiens demokratisches Bemühen.
Die Tage von König Gyanendra in Nepal sind gezählt. Übermorgen wählt das Land eine verfassungsgebende Versammlung und die wird wohl die Monarchie beenden. Nepal steckt mitten in einem rasanten Wandel. Erst 2 Jahre ist es her, dass die maoistischen Untergrundkämpfer ihre Waffen niederlegten und in die Politik einstiegen. Im Januar verwandelte die Übergangsregierung das Hindu-Königreich im Himalaya dann zur Demokratischen Bundesrepublik. Jetzt also steht der nächste Schritt bevor. Der Bericht von Thomas Bertlein von der ARD.
Bei uns in Nepal haben wir einen Hindu-Staat. Da brauchen wir auch einen König. Es ist ein Haus ohne Vater, oder? Einen König brauchen wir auf jeden Fall. Und diese Leute behaupten, wir bräuchten keinen König. Und ob wir den brauchen? Pirtu Maya, die auf dem historischen Darbar Square in Patan, der Schwesterstadt Kathmandus, mit Götterbildern handelt, steht ziemlich allein mit ihrem Faible für die Monarchie. Dass der König gehen muss, darauf haben sich die wichtigsten Parteien geeinigt, und das wird der erste Beschluss der verfassungsgebenden Versammlung sein. Schon jetzt wird königlich, wo irgend möglich, aus den Namen gestrichen, sei es bei der nationalen Fluggesellschaft oder der Armee. Und damit sind die Parteien wieder in der Pflicht. Vor allem die großen Parteien, die Nepal in den 90er Jahren regiert haben, der Nepali Congress und die kommunistische Partei United Marxist Leninist, die trotz dieses Namens eher sozialdemokratisch ausgerichtet ist. Und natürlich die Maoisten, die nach Jahren im Untergrund die Waffen niedergelegt haben. Zurzeit sitzen alle gemeinsam in der Übergangsregierung. Der Teenager Ohm findet, die Maoisten hätten eine Chance verdient. Schließlich hätten die anderen Parteien ihre gehabt und nichts daraus gemacht. Die Maoisten würden anders regieren. Es gäbe Gleichheit und bessere Jobchancen. Vielleicht wie eine Republik. Sie könnten eine Schweiz aus Nepal machen. Hoffe ich jedenfalls.
Maybe like a republic country, you know, like they can make Nepal Switzerland. So I hope.
Die Maoisten haben allerdings keine besonders gute Presse. Viel wird von ihren Übergriffen und Drohungen gegen politische Gegner im Wahlkampf berichtet. Kebi Rokaya, Mitglied der Nationalen Menschenrechtskommission, relativiert diese Vorwürfe.
They have been getting out this bloody armed struggle, you know, for the last, you know, 12 years, 10, 12 years.
Die haben diesen blutigen, bewaffneten Kampf über 10-12 Jahre geführt. Natürlich sind ihre Kader ausgebildet zu kämpfen. Ich persönlich bin zufrieden mit dem Grad an Disziplin und friedlichen Aktivitäten, die diese revolutionäre Partei zeigt. Sie haben die parlamentarische Demokratie genutzt, um Druck auf die Regierung auszuüben. Eins muss man den Maoisten in jedem Fall zugestehen. Die Benachteiligung großer Teile der nepalischen Bevölkerung haben sie auf die politische Tagesordnung gesetzt. Ramraj Neobane, ein anderer Passant in Patan, sieht es als die größte Aufgabe für die verfassungsgebende Versammlung, da etwas zu ändern. Hier gibt es so viele Kasten, historisch gewachsene Gruppen, die müssen alle respektiert werden. Die rückständigen Ethnien, die Nevas, die Brahmanen, die sind alle gleich. Es gibt kaum ein Land, in dem so viele Ethnien zusammenleben wie in Nepal. Immer neue von ihnen organisieren sich politisch, fordern mehr Rechte und einen Anteil an der Macht. Wie berechtigt solche Agitationen sind, müssen sie jetzt bei der Wahl unter Beweis stellen, meint dieser Mann. Als allererstes brauchen wir Wahlen. Das passiert alles nur, weil es keine Wahlen gibt. Die Verfassung, die jetzt gemacht werden soll, wird sich dann um all das kümmern, wofür diese Leute agitieren und was sie fordern. Die Wahlen werden alles lösen. Föderalismus wird als Thema jedenfalls ganz oben auf der Agenda der verfassungsgebenden Versammlung stehen. An der Regierung werden die Wahlen übrigens gar nicht so viel ändern. denn die amtierende Allparteienregierung, eine 7-Parteien-Koalition unter Beteiligung der Maoisten, soll weitergeführt werden. Nach den Grabenkämpfen der 90er Jahre haben die Parteien die Vorzüge eines breiten demokratischen Konsenses entdeckt, hat KB Rokaya von der Menschenrechtskommission festgestellt.
They are saying that, you know, the political party leader themselves, this unity, at least among the 7 political parties.
Die führenden Politiker in den Parteien sagen selbst, dass die gemeinsame Regierung mindestens der 7 Parteien noch 10, 15, vielleicht 20 Jahre gebraucht wird. Auch die Maoistenführung sagt, dass die Einheit der Parteien um jeden Preis gewahrt werden sollte.
Politische Veränderungen in Nepal, das war ein Bericht von Thomas Bertlein. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 37 Minuten. Das Dossier heute zum Thema der Woche aller SRG-Sender, Integration. Leben als Fremder, einer, der das immer wieder und absichtlich tut, ist der Schriftsteller Ilya Trojanow. Geboren wurde er in Bulgarien 1971, floh er mit seinen Eltern über Jugoslawien und Italien nach Deutschland. Später zog die Familie weiter nach Kenia. Lebens- und Schaffensorte von Ilya Trojanow als Erwachsener waren Paris, München, Bombay in Indien, Kapstadt in Südafrika und im Moment Wien. Trojanow lebt nicht nur in der Fremde, er arbeitet auch als Schriftsteller mit dem Thema Fremdsein. Ich fragte ihn am Nachmittag, wie er auf den Kulturwechsel reagiert habe, damals, als er mit 6 Jahren zusammen mit seinen Eltern aus Bulgarien floh.
Sehr intensiv. Das merke ich daran, dass meine Erinnerung mit der Flucht beginnt. Meine kontinuierliche, lineare Erinnerung. Davor gibt es nur einige Kindheitsfragmente. Aber mit der Flucht, mit diesem Ausgeworfensein in eine neue, völlig unverständliche Welt, beginnt für mich eigentlich mein mich erinnerndes Leben.
Ihre Biografie erweckt irgendwie den Eindruck, Ilya Trojanow ist nirgendwo zu Hause, fühlt sich aber trotzdem überall zurecht. Warum ist das so?
Ja, wegen dieser Flucht. Ich habe nicht nur zuerst die Flucht erlebt aus dem kommunistischen Bulgarien nach Italien, sondern dann sind wir von dem italienischen Flüchtlingslager nochmal geflohen nach Deutschland. Zufällig einige Monate später hat mein Vater einen Job in Kenia bekommen. Das heißt, ich habe mit 6 Jahren 3 Neuanfänge erlebt. Und seitdem ist eigentlich das Fremde für mich und die Auseinandersetzung mit einer neuen Fremde der Normalzustand. Insofern ist es für mich keine besondere Verwirrung oder auch kein Gefühl des Verlorenseins, sondern einfach ein kontinuierlicher Prozess, bei dem ich mich immer wieder neu zurechtfinden muss.
Erfahrungen, die Sie gemacht haben auf Ihren Reisen, verarbeiten Sie in Ihren Büchern, zum Beispiel im Buch Kampfabsage. Darin schreiben Sie, Kulturen bekämpfen sich nicht, sondern sie fließen zusammen. Das hieße doch eigentlich, es braucht keine Integrationsbemühungen, weil ja ohnehin ganz automatisch alles zusammenfließt. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich völlig so. Ich glaube, die Integrationsdebatte ist zu einem großen Teil gegenwärtig von einer Hysterie getragen, dass man ein bestimmtes Maß an Konflikt, an Auseinandersetzung nicht erträgt. Ich würde das gerne wirklich unterscheiden zwischen kultureller Integration und wirtschaftlicher Integration. Natürlich muss eine halbwegs demokratische Gesellschaft dafür sorgen, dass alle Bürger Chancen bekommen, wirtschaftlich zu prosperieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie ein bestimmtes Know-how erwerben müssen und dazu gehört die Sprache. Das heißt, ich denke mir, dass die Gesellschaft Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass jeder die dominante Sprache in einer Gesellschaft lernt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da bin ich auch relativ radikal. Also ich kann es nicht akzeptieren, dass jemand in einem Land lebt, egal wo, egal wer er ist, und sich nicht bemüht, die Sprache des Landes zu lernen. Andererseits dieses Land auch nicht Angebote macht, wie er es lernen kann. Aber auf kultureller Ebene denke ich mir, dass kulturelle Auseinandersetzung eigentlich auch vom Missverständnis lebt. Und viele großartige kulturelle Entwicklungen sind durchaus entstanden, weil bei den Transformationsprozessen es ein Missverständnis gab, was dann produktiv sich ausgewirkt hat.
Aber da sehe ich doch irgendwie einen Widerspruch. Sie sagen einerseits, Integrationsbemühungen braucht es gar nicht, andererseits Fremde sollten die Sprache des Gastlandes lernen, aber das passiere nicht. Also braucht es doch Bemühungen.
Ja, ich habe gesagt, dass ich das als große Ausnahme empfinde, weil die Sprachkenntnis natürlich die ultimative Ermächtigung jedes Bürgers ist. Das heißt, ich kann es nicht akzeptieren, dass Menschen in unserer Gesellschaft zu Bürgern zweiter Klasse werden, weil sie in der Hauptsprache sich nicht artikulieren können. Das ist für mich einfach eine Erniedrigung dieser Menschen. Das heißt, da geht es, glaube ich, um das demokratische Recht und um die Fähigkeit, diese demokratischen Rechte auch einfordern und verteidigen zu können.
Gibt es denn richtige und falsche Integration oder gibt es ein zu viel an Integration oder zu wenig?
Es gibt mit Sicherheit ein zu viel an Integration. Ganz einfaches Beispiel. Es würden heute alle immer noch Schweizer Volksmusik hören, wenn es eine radikale musikalische Integration gegeben hätte, dass jeder Musiker und jeder musikalische Einfluss, der in die Schweiz kommt, sich völlig anpasst. Genau das Gegenteil ist der Fall. Alle Menschen, die Musik lieben, freuen sich darüber, dass sie eine unglaublich dynamische musikalische Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten erlebt haben, bei der es ein kontinuierliches Vermischen der Formen und der Elemente gibt und insofern wir einen unglaublichen Reichtum an musikalischen Angeboten zur Verfügung haben.
Ich möchte noch ein weiteres Stichwort ins Gespräch hineinbringen, Globalisierung. Macht die Globalisierung das, was Sie als Zusammenfließen der Kulturen bezeichnen? Sie vermischt Völker und Kulturen, sie tauscht aus und lässt Neues entstehen.
Ich glaube, dass die Globalisierung eher die Gefahr in sich birgt, dass Vielfalt ausstirbt. Wir haben ja einen Prozess, der jetzt seit längerer Zeit fortdauert, dass zum Beispiel verschiedene Sorten aussterben. In Indien, als ich zum ersten Mal hinfuhr, gab es auf den Märkten mehrere Dutzend Reissorten. Inzwischen sind es nur noch 4, 5. Sprachen sterben aus. Wir haben pro Jahr, ich weiß nicht, wie viele Sprachen weltweit aussterben. Und es ist mit Sicherheit so, dass manche kulturellen Formen, die besonders fragil sind, die auf dem Marktplatz, auf einem internationalen Marktplatz sich besonders schwer halten können, natürlich auch von einer global austauschbaren Massenkultur sehr stark bedrängt werden.
Ilya Trojanow, Sie sind quasi, ich sage jetzt das mal so, ein professioneller Fremder. Was kann einer, der nicht freiwillig in die Fremde zieht, ein Wirtschaftsimmigrant zum Beispiel, von Ihren Erfahrungen lernen?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der Fremde wirklich unabhängig davon geschieht, ob man als Flüchtling oder als Connoisseur des Reisens unterwegs ist. Es ist auch so, dass in meiner eigenen Familie zum Beispiel mein Vater jemand ist, der sich auf alles Neue mit Freude eingelassen hat, meine Mutter eher nostalgisch dem Verlorenen nachgetrauert hat. Das sind so Typen der Auseinandersetzung mit der Fremde. Und auch da würde ich sagen, gibt es und sollte es keine Regeln geben. Ich finde das durchaus verständlich, dass es Menschen gibt, die sich eher einrichten wollen in einer etwas konservierten Fassung ihrer ursprünglichen Herkunft und ihrer Herkunftskultur, während es andere gibt, die sich neugierig und offen auf alles Neue einlassen. Und dazwischen gibt es einfach eine große Vielfalt an Strategien, an persönlichen Reaktionen auf die Fremde.
Wenn ich Ihnen als sehr weltoffener Mensch, der Sie sind, unterstellen würde, dass Sie vielleicht etwas voreilig und idealistisch von sich selber auf die gesamte Menschheit schließen, was würden Sie da sagen?
Naja, ich würde nach meinem letzten Satz darauf hinweisen, dass ich das ja gerade nicht tue. Ich habe natürlich ein persönliches Konzept, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals verallgemeinert habe. Was den Idealismus angeht, so ist es traurig, dass das heutzutage zu einem Schimpfwort geworden ist. Ich stehe zu meinem Idealismus und ich denke mir, dass das Weltoffene genauso wie ein gewisses Maß an Empathie, genauso wie eine gewisse Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Gleichheit, das ist, was den Mensch wirklich in seiner höchsten Ausformung und in seiner Geistigkeit ausmacht. Und das würde ich jederzeit gerne verteidigen gegen die Leute, die Verengungen predigen, die Rückzugsgefechte, die Festungen aufbauen. Also diejenigen, die glauben, dass man etwas festhalten kann, dass man in der Erstarrung überleben kann. Erstarrung gibt es meiner Ansicht nach nur auf dem Friedhof. Da werden wir zwar alle landen, aber es ist nicht das, was wir während unseres Lebens uns eigentlich erwünschen.
Der Schriftsteller Ilya Trojanow. Er ist heute im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung «Wenn Kulturen aufeinanderprallen» im Kunsthaus Zürich aufgetreten. Die Veranstaltung dauert noch bis morgen Mittwoch. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Judith Huber, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.